Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
Digitale Gesundheit, Chancen und Herausforderungen, das ist heute unser Thema. Die Digitalisierung bringt im Gesundheitsbereich zunächst mal viele Chancen. Telemedizin, ELGA, datenbasierte Diagnoseverfahren zum Beispiel. Problematisch ist jedoch der digitale Zugang zu Gesundheitsangeboten für alle. Vulnerable Gruppen wie Menschen mit Behinderungen oder ältere, weniger digital affine Menschen stellen die neuen Technologien oft vor große Herausforderungen. Jakob Doppler, Wissenschaftler im Center for Digital Health and Social Innovation und Leiter des Masterstudiengangs Digital Healthcare an der FH St. Pölten, spricht mit mir jetzt über den Stand der Forschung, die Probleme bei der Umsetzung von technischen Errungenschaften in diesem Bereich und seine Vision eines niederschwelligen digitalisierten Zugangs zu Public Health für alle Menschen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jakob.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Digitale Gesundheit, was ist denn das eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Digitale Gesundheit beschäftigt sich mit Gesundheitsherausforderungen von Menschen und wie man diesen begegnen kann mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Und da stecken drei sehr wesentliche Dinge drin. Das erste sind die Gesundheitsherausforderungen. Also jeder und jede von uns führen natürlich oder wollen versuchen, ein möglichst gesundheitlich, ganzheitliches Leben zu führen. Von der Prävention bis zur Rehabilitation, wenn man so will. Das heißt, ich möchte möglichst lange gesund, autonom zu Hause bleiben als Beispiel. Oder auf der anderen Seite, ich möchte in einem Akutfall gut versorgt werden. Das ist die eine Sache. Das zweite ist Informations- und Kommunikationstechnologien. Also wie kann man diesen Herausforderungen mit Technologien, die jetzt kostengünstig verfügbar sind, die drahtlos sind, die in unser Leben eingewoben sind auf allen Ecken und Enden, wie kann man diese Technologien nutzen, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Und das Allerwesentlichste kommt zum Schluss, das sind die Menschen. Ich habe bewusst nicht Patientinnen und Patienten gesagt, weil das beginnt mit gesunden Menschen, mit der Prävention und endet sozusagen am Ende meines Lebens. Und es geht um eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung, die gut ist, die hochqualitativ ist und die uns allen zur Verfügung steht. Und das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das steckt ja auch in Public Health schon drin. Da geht es um die Gesundheit der Menschen und nicht um die Krankheit.
Ja, genau.
Ihr seid ja da am Forschen im Center for Digital Health and Social Innovation. Zunächst mal, was macht ihr alles in der ganzen Breite? Was ist so eure Intention?
Also es gibt von der Bertelsmann Stiftung zum Thema digitaler Patient eine sehr gute Aufschlüsselung sozusagen, warum wir diese digitale Innovation eigentlich brauchen. Das sind drei Treiber oder drei Motivationsfaktoren, die dazu tragen kommen. Der erste, über den möchte ich heute weniger verlieren, ist der gesundheitspolitische Treiber. Da geht es um Dinge wie Finanzierbarkeit, steigende Fälle im Gesundheitswesen, Interoperabilität von Daten und so weiter und so fort. Und die zwei anderen Treiber sind aber das, was uns im Center for Digital Health and Social Innovation eigentlich antreibt. Das ist einerseits die technologische Innovation und das andere ist persönliche, kulturelle Motivation. Das heißt, ich als Mensch möchte bestmöglich versorgt werden. Ich als Mensch möchte self-empowered, das heißt mit meinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten Zugang zu den Gesundheitsdiensten haben und diese nutzen können mit aller voller Transparenz. Und da sind wir am Arbeiten. Und ich habe zuerst gesagt, wir haben mehr oder weniger drei Bereiche. Ich nenne sie einmal vorweg. Die heißen Digital Wellbeing, Community Care und Motor Rehabilitation. Das sagt uns jetzt nicht so viel, aber ich versuche es an drei Beispielen klar zu machen. Das eine ist das datenbasierte Messen. Das heißt, wir wollen Gesundheitsparameter messbar machen. Ja, und jetzt ist die Frage, gibt ja schon Gesundheitsparameter, vor allem im medizinischen Bereich, wie Blutzucker, Blutdruck, Entzündungswerte. Wovon wir aber sprechen, ist die Messbarmachung von digitalen Biomarkern. Das heißt, es geht darum, weitere Faktoren wie zum Beispiel die Aufmerksamkeitsökonomie, also meine Aufmerksamkeit zu tracken oder meinen Stresslevel zu monetieren. Und das kann ich machen mit zum Beispiel Parametern wie Hautleitwert, wie Augenpositionierung, wie Körperpositionierung im Raum. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Beispiele, was ich mit dem machen kann, wenn ich diese Daten kontinuierlich erfassen würde. Ein Beispiel zum Beispiel bei uns in der Forschung, wir haben ein Projekt, wo sich ein Teilaspekt damit beschäftigt, das Thema Gaze Fixation, also die Fixierung des Blickes, wie wir es bei Parkinson-Patientinnen haben, zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, weil das zum Beispiel das Sturzrisiko um einiges erhöht. Das heißt, wenn Menschen starr dastehen und auf einem Punkt starren, dann ist das Fallrisiko, Fallsturzrisiko sehr, sehr groß, und wir versuchen sozusagen mit Eye-Tracking, also das heißt Augenerfassung, zu erkennen, wann dieser Punkt eintritt. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre aus der Forschung, wir haben zum Beispiel einen Staubsaugerroboter, der kontinuierlich im Haushalt staubsaugt und gleichzeitig aber sozusagen Positionen von Objekten, Gegenständen und auch Menschen erkennen kann. Das heißt, der kann unter Umständen erkennen, wenn jemand stürzt und fällt und keine Möglichkeit hat, Hilfe zu rufen, dann kann das Gerät selbstständig erkennen, wie diese Person gestürzt ist und vielleicht sogar Hilfe rufen in Zukunft. Das war das erste Beispiel. Falls ich fortfahren soll, dann kann ich auch zum zweiten Bereich ein Beispiel bringen, nämlich zur datenbasierten Verarbeitung. Also in der Physiotherapie werden zum Beispiel irrsinnig viele Daten gesammelt. Also dort haben wir einen Prozess, der heißt in der Therapie Ganganalyse, wo es darum geht, einmal den Gang bestimmen zu können. Das heißt, was für Pathologie hat ein Patient? Welche Gangprobleme hat er oder sie und wie kann man diese Gangfehlstellungen in Therapieformen besser verarbeiten? Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig, weil das ist eine visuelle Ganginspektion, da muss der Physiotherapeut auf eine Person treffen. Wenn ich das Ganze noch mit Daten angereichert haben will, mit Gangparametern, dann muss ich in ein großes Biomechaniklabor gehen, wo ich das machen muss, und das kostet natürlich irrsinnig viel Ressourcen und auch letztendlich Geld. Und es gibt aber jetzt immer mehr Bestrebungen, dass ich zum Beispiel mit einfacher Smartphone-Technologie diesen Gang ebenso in einer gewissen Qualität messbar machen kann. Das heißt sogenanntes Markerless-Tracking. Das heißt, ich brauche nichts aufpicken am Patienten, sondern ich stelle ein, zwei Smartphones in den Raum und versuche sozusagen die Gangparameter mit diesem zu bestimmen. Und dank Algorithmen wie künstlicher Intelligenz funktioniert das mittlerweile relativ gut. Und anhand dieser Beispiele kann ich dann zum Beispiel Therapieformen verbessern, wie zum Beispiel bei adipösen Kindern und Jugendlichen, um denen die möglichst beste Therapieform für ihr individuelles Gangproblem bieten zu können.
Das heißt, je mehr Daten ich analysiere, desto genauer kann ich was feststellen?
Ja, natürlich. Also je mehr Daten ich habe in einem Bereich, die große Fragestellung dahingehend lautet immer sozusagen, was ist ökonomisch auch vertretbar von den Aufwänden. Also ich an dem Beispiel zum Beispiel der Gangtherapie, wenn ich sozusagen für die individuelle Einschätzung jedes Mal ein großes Biomechaniklabor brauche, wo Patientinnen hinkommen müssen, wo dann die Aufnahmen gemacht werden, die dann analysiert werden, ist das natürlich ein Vielfaches von dem Aufwand im Vergleich zu dem, was ich habe, wenn ich sozusagen über videogebende Systeme wie zum Beispiel ein Smartphone den Gang erfassen kann und vielleicht sogar mit Sensor Sohlen anstatt einer Druckmessplatte in Zukunft um wenige 100 Euro ein kontinuierliches Ganganalysesystem in meinen Schuhen verbaut habe. Also das ist die große Vision der Zukunft, und wir nähern uns eigentlich, würde ich sagen, Jahr für Jahr dieser Vision ein bisschen an. Und letztendlich geht es um eines, nämlich um die bestmögliche Behandlung und bestmögliche Gesundheit für Patientinnen.
Das heißt, der Kostenfaktor ist natürlich auch wichtig, aber wäre das so eine Idee zu sagen, in Praxen, in Arztpraxen, nicht nur unbedingt in großen Krankenhäusern, ist auch schon viel von dieser Technik verbaut?
Ja, definitiv. Oder sogar noch einen Schritt weiter, kann ich in Zukunft zu Hause für mich selbst, für meine Gesundheit sorgen. Also wenn jetzt zum Beispiel Expertinnen, jetzt zum Beispiel im Gangbereich Physiotherapeutinnen, gewisse Daten kontinuierlich durch eine Maschine aufbereitet haben, bessere Visualisierung, bessere Darstellung des Therapieverlaufs zum Beispiel über Wochen hinweg, dann kann ich natürlich viel genauere Auskünfte geben, was den Gesundheitszustand einerseits anbelangt, und viel bessere Auskünfte geben auch hinsichtlich bestmöglicher Therapieformen. Also zum Beispiel andere Übungen vorschlagen oder sagen, okay, Sie müssen doch nochmal reinkommen und wir müssen noch eine Session einfügen. Also es geht wirklich um die Individualisierung der Gesundheit. Also in der Medizin heißt es Precision Medicine. Bei uns würde ich sagen, es geht um individuelle Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung, und das ist das Ziel.
Wir haben viel von Daten gesprochen. Ein Begriff, der mir dazu einfällt, Datenschutz. sicher ein wichtiger Aspekt in deiner Arbeit.
Ja, definitiv auch. Also wir haben natürlich ein Riesenthema dahingehend, wenn es darum geht, die Datenschutzgrundverordnung ernst zu nehmen. Das heißt, bei uns in der Forschung werden die Daten ohnehin nicht im Internet publiziert oder irgendwo hingestellt, es sei denn, sie sind anonymisiert in Form von Publikationen oder Ähnlichem. Im Gesundheitswesen per se ist das Arbeiten mit Daten aber jetzt nichts Neues. Also wir haben schon sehr, sehr viele Daten einerseits in den Spitälern und Einrichtungen und auf der anderen Seite auch in natürlichen Aggregationsprojekten wie der österreichischen Gesundheitsakte zum Beispiel. Also das heißt, mit den richtigen Vorkehrungen kann man mit diesen Daten arbeiten. Und eines der größten Versäumnisse, wenn man so will, aus der unendlichen Zeit der Pandemie, wer sich noch erinnern kann, war, dass die Forscherinnen am Schluss gesagt haben, ja, es hätte manches sehr, sehr viel besser analysiert werden können, wenn die Daten verknüpft wären und wenn sie Zugang auf diese Daten haben. Also derzeit haben die Gesundheitseinrichtungen und der Staat sehr, sehr viel Zugriff auf ungeordnete Daten und wir wollen aber geordnetere Daten mit ganz klaren Zugriffsmöglichkeiten auch für Forscherinnen, um natürlich besser die Gesundheit beforschen zu können.
Genau, das Thema Datenschutz kann man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und da gibt es natürlich verschiedene Positionen dazu. Du hast noch einen dritten Bereich?
Ja, also einen dritten Bereich, es schließt ganz gut an diesem Datenmanagement und Datenschutzthema. Es geht nämlich letztendlich auch um Daten- oder evidenzbasiertes, sagen wir, Agieren oder Intervenieren, ja. Und dieser Bereich, den wir hier beforschen, der heißt Community Care. Das heißt, es geht darum, letztendlich gesundheitliche Settings herauszufinden. Also Gesundheit, wie wir wissen, ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ist ganz viel mehr, ist die soziale Einbettung, ist Netzwerk an Personen rund um mich, ist neben, sagen wir mal, gängigen Dingen wie Bewegung und Ernährung auch sowas wie psychosoziale Gesundheit. Ja. Und da gibt's ganz, ganz viele Beispiele, was man da irgendwie machen kann. Zum Beispiel mit Jugendlichen in der Ausbildung arbeiten, sich Transitionsprozesse bei älteren Menschen anschauen, wenn die zum Beispiel von einem häuslichen Setting in eine Pflege kommen. Und es geht darum, dass wirklich im Sinne einer Healthy Settings, so sagt es die WHO, für meine Gesundheit nicht nur ich, sondern mein ganzes Umfeld mit eingebunden sind, von der Schule über die Gemeinde bis hin sozusagen zu meinem Gesundheitspersonal, Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und letztendlich auch ich selbst.
Ihr habt ja im Titel eures Centers for Digital Health and Social Innovation auch das Soziale schon drin. Das heißt, es geht da auch um die Einbettung, wie du so schön gesagt hast, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch um das soziale Miteinander. Und ich glaube, da habt ihr ja auch Forschungsbeispiele.
Ja, genau. Also wir haben vor ein paar Jahren ein sehr, sehr gutes Projekt lanciert, das, so selbstkritisch muss ich sein, wir auch noch nicht in die Umsetzung gebracht haben. Woran es liegt, höre ich immer gerne Meinungen. Wir haben uns damals mit einem videobasierten System beschäftigt, das Seniorinnen ermöglicht, zu Hause zu partizipieren. Das ist immer der einfache Ansatz. Es kann im einfachsten Sinne ein einfaches Videospiel sein, ein kommunikatives oder kollaboratives Videospiel, wie zum Beispiel Schnapsen. Also unsere Seniorinnen haben sich selbst gewünscht, sie würden gern am Fernseher zu Hause mit ihren Kolleginnen oder Freundinnen und Freunden schnapsen können, ja. Wir haben gesehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Es haben sich sofort Gruppen gebildet, die online mit Videounterstützung Schnapsen ausprobiert haben auf dem eigenen Fernseher. Es hat sich dann auch gezeigt, dass das eine Auswirkung auf die realen Interaktionen hat. Das heißt, die Seniorinnen sind da drauf gekommen, ich musste nicht nur vom Fernseher sitzen, sondern im Prinzip besser wäre es, wenn wir uns selbstständig, soweit wir mobil sind, irgendwo treffen. Und komplexere Beispiele wären zum Beispiel dann die Partizipation bei Gemeindediensten zum Beispiel. So, kann ich in die digital die Weihnachtsmesse besuchen? Kann ich irgendwie sozusagen auf einer Veranstaltung dabei sein, die, obwohl ich jetzt mobilitätseingeschränkt bin, im Gemeindezentrum stattfindet? Ja? Bis hin zu Diensten, die wirklich sozusagen im Sozialen liegen, das heißt psychosoziale Betreuung oder letztendlich, wenn man so will, auch dieses Wort, wo wir nicht dort sind, Telecare. Das heißt, die zur Verfügungstellung von Gesundheitsdiensten über digitale Dienste.
Das ist ein sehr guter Überblick gewesen über das, was es alles gibt, was auch technisch möglich ist. Jetzt frage ich mich, wann kann ich als Konsumentin davon profitieren? Also wann kann ich zum Arzt gehen, der macht eine Ganganalyse, der hat da 16 Kameras oder auch 3 Smartphones. Wie ist jetzt der Weg dann von der Forschung zur Umsetzung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich die beantworten könnte, wäre ich vielleicht auch schon in der Industrie zu Hause. Also tatsächlich ist sozusagen Digital Healthcare ein relativ neuartiges Feld. Das heißt, es wird noch dauern, bevor wir sozusagen von der Idee oder von der Beforschung zu einer Umsetzung kommen. Und das ist auch das, was wir letztendlich in der Praxis derzeit ganz viel sehen. Also wir haben noch ein paar Probleme am Weg dorthin, und ich lasse jetzt so landläufige Probleme wie jetzt sozusagen Finanzierbarkeiten und Businessmodelle sogar ein bisschen außen vor. Eine Schwierigkeit liegt sicherlich darin auch, dass die Gesundheit anders ist als wie andere Branchen, wie zum Beispiel Fintech oder wie die Musikindustrie oder generell die Unterhaltungsindustrie. Ich sage mal, dort dürfen Fehler passieren. Also dort ist es möglich, dass Netflix einmal den Dienst versagt oder ein Bankomatkartenbetreiber vielleicht die Segel streicht. Der wird trotzdem aufgefangen vom europäischen Finanzwesen. Das Gesundheitswesen ist natürlich was anderes. Wir haben hier mit dem höchsten Gut zu tun, nämlich der Gesundheit von Patientinnen und Patienten oder von Menschen. Wenn man sagt, ich bin noch nicht Patient, ist immer die Frage auch, spannend für mich ist die Frage, wann bin ich denn Patientin und wann bin ich nicht Patientin? Also ich stehe hier und trage eine Brille, fühle ich mich vollkommen befähigt, sozusagen meinem Beruf nachzugehen und mich um meine Familie zu kümmern, und trotzdem bin ich vielleicht sogar Patientin in diesem Sinne. Ja. Also es gibt einen Linzer Professor, Klaus Miesenberger, der hat eine relativ gute Definition. Er sagt immer, der kommt aus dem Bereich der Beforschung von Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen, also Inklusion, sagt man. Der sagt immer, wir sind in gewissen Bereichen unseres Lebens und in gewissen Momenten funktional eingeschränkt oder behindert, kann man sogar sagen. Das heißt, ich gebe Ihnen ein Beispiel, obwohl Sie normalerweise Text am Smartphone verfassen können, sind Sie in dem Moment, wo Sie ein Auto steuern, nicht befähigt, einen Text zu schreiben und sollen es möglichst halt auch nicht
besser
tun.
Besser nicht, ja.
Keine Aufforderung zu texten, während man ein Auto fährt. Und das zeigt aber relativ gut, dass sozusagen auch Menschen, die an einen Rollstuhl gebunden sind, unter Umständen in manchen Bereichen Einschränkungen haben, in anderen Bereichen aber überhaupt nicht. Ja. Und wenn man das mal begreift, dann nimmt dieses stigmatisierende Wort der Einschränkung oder Behinderung ein bisschen den Schrecken. Und wir müssen uns einfach generell überlegen, wie kann man denn den Access, also den Digital Access oder den Access per se, also diese Nutzung, wie kann man denn den Zugang zu den Gesundheitsdiensten in unserem Fall jetzt erleichtern, verbessern oder erst einmal ermöglichen.
Ich habe so ein WHO-Zitat im Kopf, die Gesundheitsorganisation. Habe ich nachgeschaut bei der Definition von Public Health. Das heißt, es geht wirklich um den Zugang für alle und der Zugang für alle soll auch technisch ermöglicht werden. Ich habe da ein paar Beispiele im Kopf, wenn es um den digitalen Zugang zu Systemen geht, also gar nicht medizinisch betrachtet. Ich denke jetzt mal, du hast schon erwähnt, Corona-Pandemie, diesen grünen Pass und wie kriege ich jetzt mein Impfzertifikat da hinein? Das war nicht so einfach, oder? Also meine Mutter hätte es jetzt nicht alleine geschafft, sage ich jetzt mal.
Ja, das kann ich eben so bestätigen. Also auch meine Eltern haben sich helfen lassen meine Freundin hat sich auch helfen lassen bei der Installation des Zertifikats, des Impfzertifikats am Smartphone. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und zeigt letztendlich eine der großen Hürden am Weg zu Gesundheitsdiensten, zu digitalen Gesundheitsdiensten. Es ist irrsinnig schwierig, unter Vorgabe des Datenschutzes, unter Vorgabe der Interoperabilität Systeme zu schaffen, die wirklich zu jedem Zeitpunkt für alle zugänglich sind und funktionieren. Ja. Und manche dieser Dinge sind sozusagen wirklich ein bisschen der Komplexität geschuldet, also wo man einfach noch keine einfacheren Wege gefunden hat. Man nehme das Beispiel des Impfzertifikats. Ich muss mich vorher authentifizieren, ich muss mich quasi anmelden und das funktioniert in Österreich. Als Bürger kann ich mich bei Bürgerdiensten derzeit nur anmelden, indem ich sowas wie die Handysignatur verwende oder in neuester Form, die wird ja jetzt schon wieder gewechselt. Viel Spaß für alle, die noch nichts vorhaben dieses Jahr. Ich glaube, mit Ende des Jahres läuft die Handysignatur aus und es gibt dann die ID Austria. Das heißt, wer in Zukunft digitale Dienste, Bürgerinnendienste benutzen will, braucht diese ID Austria. Das ist wiederum eine Applikation, die ich auf meinem Smartphone installiere, die entweder den Fingerprint oder eine Gesichtserkennung verlangt. Das heißt, Sie müssen auch einmal den Zugang haben, damit Sie diese Dinge überhaupt machen können. Und da fängt die Schwierigkeit quasi ein bisschen, wenn man so will, an. Das andere ist aber schon, dass eine Profession aus meiner Sicht ganz, ganz stark fehlt in der Schnittstelle zwischen Technikerinnen und zwischen Gesundheitsberufen und das ist die Beschäftigung der User Experience oder der Usability, also der Gebrauchstauglichmachung. Sozusagen, wie kann man es schaffen, dass man Dienste so gestaltet, dass sie wirklich accessible for all, also für alle zugänglich sind. Also damit meinen wir jetzt nicht jemand, der mit einem Smartphone mit Wischgesten umgehen kann, sondern denken wir an sehr eingeschränkte Menschen, denken wir an Menschen mit Höreinschränkungen, denken wir an Menschen, die eben an einen Rollstuhl gebunden sind. Also was brauche ich alles, damit ich sozusagen zu diesen Diensten kommen kann, physischer Natur, aber auch digitaler Natur. Und da müssen wir definitiv noch arbeiten, einerseits in der Forschung, aber auch in der Umsetzung sozusagen. Wir brauchen mehr Menschen, die diese Schnittstelle bespielen und das sind, wenn man so will, Digital Healthcare Expertinnen.
Das heißt, da geht es auch um die Usability. Ich möchte es gar nicht so in Richtung Inklusion, Menschen mit Einschränkungen sehen, sondern du hast das sehr gut beschrieben, dass wir alle in gewissen Situationen eingeschränkt sind. Ich habe mich auch schon wahnsinnig geärgert über jetzt den digitalen Weg in Wien zum Beispiel eine Corona-Impfung zu buchen, einen Termin. Das heißt, kann man sagen, es geht auch prinzipiell für alle Menschen noch um die Usability dieser Angebote, nicht nur für Menschen mit Einschränkungen?
Ja, definitiv sind ja alle gemeint. Ein ähnliches Beispiel, und das finde ich immer wieder frappierend, ist, wie komme ich denn eigentlich zu meiner digitalen Gesundheit? Also wo schauen Sie danach im Internet? Haben Sie schon mal überlegt, wie Sie das machen? Ich habe mal zum Spaß selber ein bisschen recherchiert. Es gibt natürlich sowas wie ELGA, also elektronische Gesundheitsakte, aber das muss man schon wissen, dass das die Abkürzung dafür ist.
Ich weiß gar nicht, was drinsteht, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Also kaum jemand schaut irgendwie nach in der ELGA, weil sehr wenige Daten gespeichert sind. Das ist einerseits der Impfpass ist jetzt in kürzester Zeit realisiert worden. Es gibt sozusagen eine Medikamentendatenbank, soweit ich weiß, und es werden einzelne Untersuchungen gespeichert, aber spätestens dann, wenn es um bildgebende Verfahren geht, um MRT, CT-Daten, und so weiter und so fort, dann brauchen die natürlich irrsinnig große Speichervolumen und da wird es wieder schwierig. Ja? Genauso ist es für die Ärztinnen und Ärzte, müssen Sie sich vorstellen, also die haben keine Möglichkeit zum Beispiel in diesen PDFs, die da erstellt werden, drinnen zu suchen. Also das heißt, sie können auch nichts suchen und haben nicht die Möglichkeit, sozusagen die ELGA noch ihre Gesundheitshistorie zu durchforsten. Und wenn wir bei den Patientinnen selbst sind, es gibt eine Vielzahl an Webseiten, die auf ganz ähnliche Punkte hindeuten, auf ähnliche Plattformen. Ich habe mal selbst recherchiert, es gibt Gesundheitskasse.at, meine ÖGK.at, Sozialversicherung.at, meine SV.at, Gesundheit.gv.at, ELGA.gv.at, Chipkarte.at und alle diese Services sind irgendwie miteinander vernetzt, aber man weiß eigentlich nicht, was ist mein Single Point of Access und genau das ist eine Sache, die wir dringend sozusagen weiter ausbauen müssen. Die gehört einerseits beforscht von Wissenschaftlerinnen und auf der anderen Seite aber auch von der öffentlichen Hand wirklich als dringendes Problem aufgenommen werden, damit man das sozusagen in die Umsetzung bringt und dort irgendwie Vereinheitlichung schafft, Klarheit in der Information, um letztendlich den Leuten diesen Digital Access zu ermöglichen.
Dann bekommst du zum Abschluss von mir noch eine Aufgabe, Jakob. In 20 Jahren, sagen wir mal, was wäre so eine Vision von der digitalen Gesundheit, wenn wir alle Steine aus dem Weg geräumt haben? Wie könnte das dann so aussehen? Was wäre so dein Bild?
Ja, wenn ich jetzt eine Lebensspanne irgendwie betrachte, dann kann ich sagen, als Kind ist für mich zum Beispiel wesentlich gesund zu leben, indem ich sozusagen viel Bewegung mache. Das heißt, die Frage wäre eigentlich schon mal, wie kann man digitale Angebote, Dienste nutzen, um zum Beispiel Gesundheitsförderung in der Region sichtbar zu machen. Also es gibt irrsinnig viele Vereine, Initiativen und Dienste und da wäre eigentlich die Frage, gibt es die Möglichkeit, dass ich ganz einfach sozusagen meinem Aktivitätsinteresse nachgehe. Also wir haben da ein wunderbares Beispiel und das vernetzt letztendlich auch digitale und analoge Gesundheit ist, ich glaube, in Island ist fast jedes Kind irgendwo in einem Verein aktiv, sei es jetzt Fußballverein, sei es irgendwie Tanzverein, sei es Musikverein, und es zeigt sich dort wirklich sozusagen, dass diese simple Maßnahme der Spaß an Bewegung in jungen Jahren eigentlich gesunde Erwachsene hervorbringt und massiv zur Verbesserung der Gesundheit sozusagen der gesamten Gesellschaft beiträgt. Also das wäre so eine wunderbare Vision, und wenn man das mit digitalen Diensten unterstützen kann, wie zum Beispiel einem Spiel, das Studierende von uns gemacht haben, die haben gesagt, aktiv im Park, sie schlagen Bewegungen vor und zeigen, wie das funktionieren kann. Das kann aber genauso auch die Geocaching-App sein oder Pokémon und Go. Das heißt, ich vernetze eine digitale Welt, schaffe eine digitale Motivation und muss aber dann sozusagen physisch aktiv sein in der realen Welt. Also das wäre ein wunderbares Beispiel. Als Jugendliche interessiert mich vielleicht mehr Zugang zur Gesundheit in der Ausbildung und in der Berufsbildung, wenn man so will. Also da ist vielleicht oft das Thema, okay, der erste Mal Kontakt mit Rauchen, mit Alkohol und anderen Substanzen, kann man dort irgendwie aufzeigen, durch bessere Ausbildung, wie man Gesundheit sozusagen, seine eigene Gesundheit stärken kann, wie man mit Community-Building-Aspekten wiederum eine bessere Vorsorge erreichen kann. Und in meinem Alter interessiert mich dann eher sozusagen, okay, was passiert im Akutfall sozusagen, wie sind die Abläufe, wenn ich jetzt in das digitale Krankenhaus komme, habe ich dort alle Zugänge, die ich brauche, hat die Ärztin und der Arzt oder das Gesundheitspersonal meine Gesundheitshistorie parat, oder muss ich das alles immer mitschleppen, ja? Haben meine Angehörigen ein Recht darauf, sozusagen zu erfahren, wie mein Behandlungspfad aussieht? Habe ich ein Recht darauf, sozusagen schnell und rasch und gut versorgt zu werden? Und wenn es niederschwelliger ist, dann interessiert mich natürlich, dass ich zum Beispiel meinen Blutzucker zu Hause messen kann mit einer digitalen App, die nicht von einem Dritthersteller ist wie Amazon, Google oder Facebook, sondern vielleicht vom österreichischen Gesundheitswesen aus. Das heißt, es geht auch ganz, ganz viel darum, diese Innovation, die da vorhanden ist im Sektor, nutzbar zu machen, auch im öffentlichen Gesundheitswesen. Also wir wollen nicht das öffentliche Gesundheitswesen ersetzen durch private Dienste, aber man muss durchaus dieses Innovationspotenzial aus der Privatwirtschaft hernehmen und so Public-Private Partnerships machen. Das heißt, die sollen gemeinsam arbeiten, man daraus durchaus einmal einen Gewinn machen. Solange mir das in meiner Gesundheit dienlich ist, darf auch jemand sozusagen ein bisschen ein Geld verdienen, wenn es darum geht, meine Gesundheit zu stärken. Das wäre meine Vision, wenn ich so will. Und die Frage ist, was dazu braucht. Das sind aus meiner Sicht drei Bildungsbereiche. Das eine ist eine rasche Meinungsbildung in der Politik. Also die müssen zusammenarbeiten, um unsere Gesundheit zu stärken. Also damit meine ich sozusagen nicht nur Bund und Länder, Gemeinden, sondern letztendlich die ganze öffentliche Hand muss sich auf die Füße stellen und die Digitalisierung vorantreiben, sozusagen wirklich auch dort Schnittstellen schaffen, wo sie nötig sind, Formulare vereinfachen, Zugänge vereinfachen und mehr Transparenz schaffen. Das zweite, da komme ich selbst her, ist die Aus- und Weiterbildung. Also wir brauchen mehr Digital Literacy, nennt sich das, also digitale Skills in den Gesundheitsberufen, aber letztendlich auch neue Berufsgruppen wie den Master Digital Healthcare, den ich leiten darf. Und das dritte ist eine Informationsbildung bei den Bürgerinnen selbst und den Patientinnen. Also es geht wirklich darum, dass jeder und jede sich auch selbst Gedanken machen kann, mit digitalen Werkzeugen für die eigene Gesundheit vorsorgen und fürsorgen zu können.
Vielen herzlichen Dank für dieses Bild und die Anregungen dazu. Da ist noch viel zu tun. Danke auch für deine Arbeit als Wissenschaftler, ein Teil, die Forschung hier voranzutreiben, wie du gesagt hast. FH-Professor Jakob Doppler, danke für die vielen spannenden Informationen.
Danke.